Hallo und herzlich willkommen zum Phonolog-Podcast der Episode 25, ein halbes Jahrhundert mit Bonnie.
Schönen guten Morgen. Können wir guten Morgen sagen?
Ja, klar können wir guten Morgen sagen. ein Vierteljahrhundert, das fühlt sich in der Tat auch so an, weil die letzte Folge ist nämlich vom 4. Januar 2019. Das heißt, wir haben es wieder super geschafft, uns daran zu halten, dass wir ja vielleicht ein bisschen regelmäßiger, aber ich glaube, das ist halt so ein Treppenwitz mittlerweile.
Das schaffen wir schon noch, aber Matze, ich bin sehr froh, dich ja auch begrüßen zu können im Podcast und dass wir einfach sagen, dass wir es immer noch fortführen. Also manche denken, wir sind schon längst umgefallen,
ja.
Aber wir kommen immer wieder und wir hoffen, dass ihr alle Spaß habt bei dem, was wir da so manchmal von uns geben. Und dass es Anregungen schafft und Diskussionen und einfach so einen kleinen Spielraum für digitale, analoge Soundwerkzeuge und die Soundwelt an sich schafft.
Ja, das ist so ein bisschen Ideengeber, ne? Ich meine, das ist so ein bisschen die Hälfte der meiner Motivation, Podcasts zu hören, ist einfach einfach so ein bisschen Input für bestimmte Themen zu kriegen. Und so ein, wie nennt man das auf Deutsch? Ich weiß gerade nicht, aber so ein Serendipity-Effekt heißt es auf Englisch. Du kommst halt von einem Thema aufs andere und entdeckst dadurch ganz neue Themen für dich. Und vielleicht ist ja sowas bei uns mal beim einen oder anderen Fall auch so. Wäre zumindest ganz nett.
Ja. Das ist auch meine Motivation, immer Podcasts zu hören und damit angefangen zu haben. Also speziell jetzt auch durch dich und durch meine Zeit in Berlin, wo das so aufgekommen ist. Also unterbewusst habe ich die auch schon seit den Mitte der 2000ern gehört, in verschiedenen anderen digitalen Formen. Aber dieses eigenständige Prinzip, so sich eine Webseite zu bauen, das Format zu gestalten und sowas. Da glaube ich schon, so sehr intensiv ab 2010. Und das war für mich halt auch immer die schönste Sache, neben Blogs halt wirklich sich so Wissen und Ideen halt zu holen. So. Also ich habe jetzt die letzten Tage die Folge von der aktuellen Logbuch-Netzpolitik gehört. Wo zwei unterschiedliche Personen halt auch zu Gast waren in dieser Live-Sendung. Und einmal war es, ich weiß mal überlegen, wie Jessie wird, ich glaube, ausgesprochen. Ceci Leonhard, danke. Vom Zentrum politischer Schönheit. Mhm. Und Klaus Landefeld, derjenige, der mit quasi den größten Internetknotenpunkt Europas, der Welt, in Frankfurt mit aufgebaut hat. Und das war dann diese zwei Menschen einfach mal zu hören und was sie erzählen und wie sie an Sachen so rangehen und wie sie so Ideen verfolgen, ist, finde ich, halt immer noch das Spannendste. Auch bei diesen ganzen Podcasting, auch was wir halt bei Einfachton halt machen, wo wir mit anderen Podcasts machen, versuche ich das immer wieder, trotz dass man jetzt im Firmenkontext arbeitet, auch immer reinzubringen. Mhm. Zu sagen, hey, das schafft Inspiration, das ist das Spannendste für andere Leute, wieder sich Inspiration halt zu holen. Mhm. Und Perspektiven und Denkweisen von anderen Menschen zu entdecken. Und das ist, glaube ich, so, was Podcasts gut können. Und wir hoffen, dass wir es halt auch so ein bisschen zumindest machen mit unserem
Podcast. Ja, ich denke aber, ich meine, unsere Hörerbase ist jetzt nicht besonders die größte, was mich überhaupt nicht stört, weil ich verdiene halt mit Podcasts kein Geld. Das ist bei dir natürlich ein bisschen anders. Insofern wäre es natürlich auch ein bisschen wünschenswert, auch ein bisschen mehr Publikum hier zu haben. Aber die wenigen, die uns hören, für die ist, denke ich schon, was man so mitkriegt, denke ich schon, das ein oder andere auch dabei. Insofern, ja.
Ja, also ich weiß, was du meinst mit dem Gedanken, aber bei mir ist es ja vor allen Dingen ja auch so, dass ich ja mit dem Podcast in dem Sinne Geld verdiene, dass ich ja anderen berate, mit denen produziere, Sachen entwickle. Also ist ja jetzt jetzt auch nicht so, dass wir mit unseren Podcast da die irgendwie 10.000 Milliarden Leute haben, die das hören oder so. Mhm. Ganz im Gegenteil. Aber ist es ja, ich finde es einfach eigentlich schön, wenn man Leute hat, die da sind, die aktiv dann teilnehmen. Und dann ist es für mich auch egal, ob es jetzt irgendwie 10 sind, 50 oder 500. Mhm. So. Also und da liegt, glaube ich, für mich halt auch immer wieder so dieses schöne, wir haben uns gerade im Vorgespräch auch nochmal so über Veranstaltungen halt unterhalten, ne? Also wenn du halt wirklich eine kleine Gruppe hast von Leuten, die aber wirklich sehr interessiert sind, sehr dabei sind, sehr aktiv sind und einfach wirklich interessierten Kreis hast an Leuten, die du als Publikum hast, finde ich das für mich viel attraktiver, als wenn du halt irgendwie sagst, boah, ich habe irgendwie 300.000 Leute, die das hören, aber wie viele aktiv sind dabei? So, also das ist ja halt wirklich die Frage.
Mhm. Ja, das stimmt.
Also klar ist natürlich, so eine Reichweite halt, hat auch seine Attraktivität und eröffnet durchaus auch Möglichkeiten und so. Aber ich denke halt, so im persönlichen Kontext, persönlichen Gespräch kann man dann doch immer das meiste für sich auch rausziehen.
Mhm.
Und auch, wenn du halt dann guckst, wie aktiv halt Leute dann wirklich da sind. Also das ist ja wirklich das Spannende dran.
Ja. Das stimmt sozusagen, auch das gegenseitige Miteinander im Umgang. Und das kann in den Kommentaren sein unter der jeweiligen Episode. Das kann irgendwie über sowas wie Twitter sein. Das kann über sowas wie E-Mail sein. Und tatsächlich ist es bei meinen Produktionen, wo ich beteiligt bin, also hier beim Phonolog und beim Open Science Radio, tatsächlich so, dass das meiste Feedback gar nicht so sehr öffentlich kommt. Es kommt so ein bisschen was über Twitter, es kommen hier und da vereinzelt Kommentare. Es kommt aber vor allen Dingen Leute, die sich über E-Mail melden. Das ist einerseits ein bisschen schade, weil dann andere wiederum wenig oder gar nicht an dieser, an der Rückmeldung, an dem Feedback, das wir erhalten, partizipieren können, wenn wir es nicht explizit erwähnen. Und selbst wenn wir es erwähnen, ist sozusagen die Interaktion dann eingeschränkt. Aber es macht irgendwie trotzdem Spaß, weil ich finde, es ist dann dieser Akt des, jetzt setze ich mich hin und schreibe dediziert eine E-Mail, ist jetzt auch nicht unbedingt aufwendiger, als ich gehe jetzt auf die Webseite, hinterlasse einen Kommentar und mache dadurch meine Meinung irgendwie Luft. Aber es ist gefühlt irgendwie nochmal persönlicher und dadurch ein Stückchen näher an mir dran. Und das ist irgendwie, also diese Interaktion ist einfach ein deutliches Zeichen für mich von Wertschätzung oder wird von mir als Wertschätzung interpretiert. Das ist irgendwie ganz cool.
Und es ist eine schöne Möglichkeit, einfach direkt mit Leuten in Kontakt zu treten.
Genau.
Also das kann ich zumindest aus meiner Perspektive halt immer wieder darauf zurückgreifen, wie ich halt auch meine berufliche Bahn da auch so entstehen lassen habe, zumindest bis jetzt in der kurzen Zeit, dass es halt viel damit halt zu tun hat, dass man direkt mit Leuten in Interaktion tretet. Mhm. So. Und daraus entstehen ja halt immer spannende Dinge, egal jetzt was, ob es jetzt eine Diskussion ist, ein Kontakt, ein Kennenlernen oder eine Zusammenarbeit oder wie auch immer. Da kann man auch nur ermuntert aktiv auch irgendwie zu sein.
Mhm. Wo wir gerade beim Thema Feedback waren, würde ich sagen, lass uns doch mal ganz kurz einen Blick auf so ein bisschen Hausmeisterei werfen. Denn wir haben ich habe zur letzten Episode ein kurzes Feedback bekommen, was genau nämlich nicht öffentlich war, was ich hier aber nicht unter den Tisch fallen lassen wollte. Und zwar hat mich jemand angeschrieben, der die letzte Folge gehört hat, also unter anderem auch die letzte Folge. An der Stelle nochmal vielen Dank an alle, die hier wirklich auch zuhören. Immer wieder erstaunlich, wer so dabei ist. Und zwar ist der selber nämlich Tonmeister. Und da ich in der letzten Sendung so ein bisschen über die Tonmeistertagung hergezogen bin und vor allen Dingen über die Tonmeisterbranche, gab es darauf ein Feedback. Also ich rekapituliere nochmal meine eigene Aussage. Ich fand, die Tonmeistertagung hat vieles falsch gemacht über die Zeit. Und ich habe gesagt, dass ich In meinem persönlichen Erfahrungshorizont und in dem Erfahrungshorizont, den ich von anderen so kolportiert bekomme, ganz, ganz oft schon gehört habe und erfahren habe, dass so, dass die Tonmeisterei als Branche, als Profession die Eigenart hat, dass viele, die sich in ihr befinden, mit einem Stückchen weit, ich nenne es mal platt, Arroganz daherkommen. Und es gefühlt viele Vertreter gibt, die so ein Stückchen über den Dingen stehen, ob der Qualifikationen, die sie als Tonmeister erhalten haben. Dazu stehe ich nach wie vor und ich habe, glaube ich, in der letzten Folge gesagt, das ist ein subjektiver Eindruck und B, das ist bestimmt nur ein Teil der Branche. Und es gibt mit Sicherheit, und ich weiß, dass es Ausnahmen gibt, weil ich kenne Ausnahmen, es gibt mit Sicherheit aber auch viele Ausnahmen. Also Leute, die Tonmeister sind, die genau das nicht machen. Und jetzt hat sich also jemand bei mir gemeldet, der Tonmeister ist und meinte so, ja, habe ich gehört das Argument, ja, kann ich sogar selber nachvollziehen als Teil dessen und ja, ich würde dir ein Stückchen weit zustimmen, dass insbesondere die ältere Generation in Anführungsstrichen, ne, also die in einem bestimmten, in einer bestimmten Zeit als Tonmeister groß geworden sind, ein Stückchen weit so eine Attitüde fahren, insbesondere wenn sie erfolgreich gewesen sind in ihrer Karriere. Und er meinte aber auch, ich möchte nochmal betonen, und das ist gar kein irgendwie Angriff, weil ihr habt es ja selber auch gesagt, aber er will es trotzdem nochmal machen, einfach um das Statement zu setzen, dass er sehr viele Beispiele selber kennt als Tonmeister selber, die in diese Richtung schlagen. Er kennt aber auch unfassbar viele Tonmeister, die genau anders sind. Und das will ich hier auch nochmal sozusagen aufnehmen und deutlich sagen. Mit Sicherheit und hoffentlich und ich kenne selber Tonmeister, die alles andere als arrogant und irgendwie von oben herab sind. Ich kenne welche, die wirklich genau das Gegenteil sind. Total zugänglich, offen, auch das Wissen, was sie haben in der Expertise, die sie mit dieser Qualifikation besitzen, gerne weitertragen und zwar auch unaufgefordert und unentgeltlich. Also die einfach Leute teilhaben lassen. Insofern, falls ihr Tonmeister seid, fühlt euch nicht angegriffen, aber versteht so ein bisschen, woher ich komme, einfach aus meiner eigenen Erfahrung. Und die war mit einem Teil der Tonmeister, mit denen ich zu tun hatte, jetzt nicht so glanzvoll. So, ich hoffe, das ist jetzt auch rübergekommen.
Ja, also bei mir ist es auf jeden Fall klar. Ja, aber ich glaube auch, bei denen, die zuhören, also vielen Dank auch für das Feedback. Mich hat da noch nicht so direkt was erreicht, aber ich finde es sehr gut, dass die Leute auch drauf reagieren.
Ja.
Und vielen Dank dafür, danke für die Zeit und sehr gern mehr davon. Und wir wollen ja halt auch so eine offene Diskussion anregen.
Genau.
Und umso besser, dass, wenn man mal sowas auch Provokantes sagt, dass da Leute sagen, hier, so und so kann ich bestätigen oder nicht. Hm. So und so sehen meine Erfahrungen dazu aus.
Genau. Und wo wir schon beim Thema Tonmeistertagung waren, die Tonmeistertagung ist ja so eine der großen Veranstaltungen in der Audioszene. Zwei andere sind insbesondere im Bereich der Instrumentalisten, aber auch begleitender Industrien wie irgendwie Studio-Equipment, Konsolen, also alles, was so den Produktionsbereich von Audio betrifft und was nicht noch alles dazu gehört, sind die NAMM, also die, ich weiß es gar nicht, für was das Akronym jetzt steht. Aber können wir ganz schnell herausfinden, wenn wir ein Fenster auf hätten. NAMM ist die National Association of Music Merchants. So ganz eindeutig mehr oder weniger eine Vertriebsmesse, würde ich jetzt mal.
Kann man so sagen.
Genau, so ein bisschen billig titulieren. Die NAMM gibt es, glaube ich, in zwei Editionen. Einmal die Winter NAMM und einmal die Summer NAMM. Also so ein bisschen halbjährlich aufgeteilt. Findet in Santa Anna statt. Santa Anna? Santa Barbara? Ich glaube Santa Anna.
Oh, jetzt, Moment.
Oh, oh. Ja. Nein, in Anaheim, nicht Santa Ana. Meine Güte. Kalifornien auf jeden Fall. Und ist halt ein Riesending und ist, glaube ich, so insbesondere, was Hersteller angeht, so die Messe, wo man hin muss. Jetzt gab es über die letzten Dekaden im Prinzip ein Pendant in Deutschland, nämlich die Musikmesse. Und ich glaube, es ist kein Geheimnis, dass die Musikmesse irgendwie in der Wahrnehmung in den letzten Jahren schon ordentlich abgebaut hat. Und ich hatte dieses Jahr überlegt, ich hatte zufällig zu dem Zeitpunkt, wo die stattfand, Termin in Frankfurt. Die findet in Frankfurt statt. Und dachte so, ach, gehst du hin? Wäre ja eigentlich mal ganz spaßig. Ich habe es dann nicht getan. Und ich habe im Nachgang auch nicht bereut, dass ich es nicht getan habe, weil ich glaube, die ist tot. Ich hatte einen Bekannten da, der ich glaube, in der Mitte der Tage da waren und der meinte schon, es ist unfassbar leer. Also im Sinne von, die großen Hersteller mühen sich noch nicht mal mehr, da aufzutreten. Also gerade aus dem Instrumentebereich, Gitarren insbesondere, da findest du eigentlich so ein bisschen fahrlässig hingeworfene irgendwie Stände von den Vertrieblern, die auch die großen Marken mit vertreiben. Aber es macht sich so gut wie nahezu keine Firma anscheinend mehr großartig die Mühe, auf die Musikmesse zu fahren. Und es gibt der Henning Pauli hat auf YouTube vom letzten Tag im Prinzip unter der Argumentation ein kurzes Video gemacht mit einem Rundgang. Und du siehst, es ist traurig. Es ist wirklich traurig. Wobei eigentlich ist es nicht traurig, weil die Musikmesse hat einfach verschlafen, sich mitzuentwickeln und sich weiterzuentwickeln. Und in dem Moment, wo du mit einer Veranstaltung einfach das Konzept, was du schon immer gefahren hast, auch immer weiterfährst, bist du tot. Na, und ich verlinke das Video vom Henning Pauli mal. Aber das ist wirklich, also wenn sie das weiterführen, dann weiß ich nicht warum. Also dann sind die Leute, die das organisieren, einfach blind auf einem Auge. Falls ich mich auch hier wieder täusche, bitte gerne Rückmeldung, falls jemand da war und super begeistert war und es war total voll und alle Marken waren da, die wichtig sind und also was heißt die wichtig sind, die für ihn wichtig waren, lasst uns das einfach wissen. Ich meine, ich war nicht da, ich kann es nur von außen beurteilen, aber für mich sieht es tot aus in dem Maße, dass es schon anfängt zu stinken. So traurig das ist. Nun gut.
Ja, das muss man abwarten. Vielleicht hilft da auch manchmal so ein neues Konzept.
Ja, oder vielleicht war das Wachrütteln.
Vielleicht, ja.
Man weiß es nicht.
Also, das auch gerne hier einfach mal. Genau. Kommentieren, wenn man es natürlich anders sieht oder bestätigen kann.
Ich meine, jetzt haben sie genau das Problem. Ne? Jetzt haben sie von außen gesehen die Musikmesse im Prinzip in den Tod fahren lassen. Und das Problem ist ja, dass die Hersteller schon erkannt haben und schon anfangen wegzubleiben. Und jetzt ein neues Konzept auf den Tisch zu legen, bedeutet, dass du das neue Konzept entweder denen so präsentieren musst, dass es super schmackhaft wird, oder du musst mit dem arbeiten, was noch übrig ist, und mit dem neuen Konzept mit den noch übrig bleibenden Ausstellern so viel Öffentlichkeit erzeugen und so viel Zuspruch erzeugen, dass die Großen das wieder attraktiv finden. Und das ist eine Mammutaufgabe. Das funktioniert in den seltensten Fällen.
Ja, nur wenn man halt wirklich so viel Energie reinsteckt, genau. Und so weiter. Also das ist wirklich nicht so leicht, da sowas zu ändern. Aber manchmal ist es halt nötig, wenn man es wirklich neuen Leben dort einhauchen will und neu das konzipieren will.
Genau.
Da muss man da schon noch viel tun in der Richtung.
Ja.
Aber ich finde gerade, in Deutschland finde ich so eine Messe ja schon sehr spannend, weil ja auch in Deutschland das Land ja ist, wo ja wirklich audiomäßig viel entwickelt wird. Ne? Also wir haben ja ganz, ganz viele Hersteller, die ja hier in Deutschland vertreten sind, von Audio-Hardware als auch von Audio-Software-Seite. Und da wäre das halt, finde ich eigentlich auch eine spannende und wichtige Sache, dass es hier sowas gibt. Aber muss man natürlich gucken, wie man das halt ganz aufzieht.
Mhm. Wo wir noch bei den Hausmeisterthemen sind, noch zwei kurze Nachträge von mir. Wir hatten gesprochen über Synthes, also von unterschiedlichen Synthes angefangen, der unterschiedlichen Hersteller bis hin zu dann Soundtracks. Stranger Things hatten wir, Blade Runner hatten wir erwähnt. Und da wollte ich noch einen kurzen Nachtrag bringen, an den ich nicht gedacht habe. Es gibt auf YouTube den Kanal von Alex Ball. Alex Ball ist jemand, der irgendwo in den Staaten sitzt und ich weiß gar nicht, was der für einen privaten Zugang oder was der für einen Zugang überhaupt zur Musik gefunden hat. Was der allerdings macht, ist auf seinem YouTube-Kanal in diversen Folgen einfach so Klassiker der Filmkultur musikalisch zu beleuchten. Also die Musik von Terminator, die Musik von hier Snake Plissken, wie heißt das? Flucht aus L.A. oder sowas. Mhm. Die Musik von XYZ. Also da findet sich wirklich ein Haufen Kram unter diesem Aspekt. Wir beleuchten mal bestimmte Filme. Der hat aber auch sowas gemacht, wie mal sich anzugucken, woher oder die Geschichte zum Beispiel von Roland sich anzugucken, als einen der weit verbreiteten Synthi-Herstellern und dann halt diese filmbezogenen Sachen. Also es ist wirklich, wirklich cool. Kann ich nur empfehlen. Da kann man verdammt viel Zeit drin opfern. Und wo wir gerade bei Synthi sind, wir hatten auch erwähnt, dass Massive X, ne? Massive, einer der sozusagen mehr oder weniger bekanntesten Software-Synthesizer aus dem Hause Native Instruments, ja eigentlich im Februar kommen sollte. Nun gut, Native Instruments hat das mittlerweile etwas verschoben und sagen, dass das auf jeden Fall nicht vor Juni passieren wird.
Ja, wahrscheinlich muss man da noch einiges bauen.
Ja, Softwareentwicklung ist aber auch an der Stelle wirklich schwierig, weil natürlich Leute auch viel erwarten und dann haust du Betas raus und dann kommt da Feedback zurück und dann musst du was ändern. Also es würde mich auch nicht wundern, wenn sie nochmal ein Stückchen verschieben, dann eher vielleicht so in den September rein oder so. Aber es ist auch okay. Also wir werden sehen, was passiert.
Und also das Spannende ist, kennen wir das alte Interface von Massive, was irgendwie, ich weiß nicht, 15 Jahre jetzt alt ist, keine Ahnung, schon eine ganze Zeit. Und wenn man jetzt so die Screenshots sich auf der Website anschaut, von Massive, von dem neuen, sieht das also sehr modern aus, sehr, ich hätte fast stylisch irgendwie gesagt, aber sehr zugänglich, kann man vielleicht sagen. Also sehr übersichtlich, sehr zugänglich, sehr am Puls der Zeit. Ich bin gespannt. Also Demo lohnt sich auf jeden Fall, sich die mal anzuschauen, mal anzuhören. Vor allen Dingen, wie der klingt. Hat er noch den alten Massive-Sound oder klingt er jetzt ganz anders? Sieht auf jeden Fall sehr vielfältig aus.
2007 ist das Ding erschienen in der jetzigen Form. Ich habe gerade nachgeguckt.
Ja. Also gute 12 Jahre jetzt alt.
Das ist schon ordentlich. Also dafür, dass es halt immer noch so Verwendung findet. In den letzten Jahren hat das, glaube ich, schon ordentlich abgebaut, weil viele andere Firmen halt auch wirklich gute Produkte machen. Alter Falter, in diesem ganzen Bereich Software-Synthesizer ist so viel passiert. Sowohl in den teuren Bereichen als auch in den erschwinglichen. Also sowohl von großen Unternehmen wie auch von kleinen Herstellern. Ulrich Hecker, also UHE, macht ja eine ganze Reihe von sehr guten Synthesizern. Ne? Diva ist, glaube ich, so einer der bekanntesten. Da passiert echt eine ganze Menge.
Ja, also gerade die UHE-Synthesizer zum Beispiel, also die benutze ich auch schon seit guten 10 Jahren und auch sehr anschauenswert, was da passiert und was da macht. Aber also ist Wahnsinn, wie gut die Sachen klingen. Also auch wenn man sich mit anderen Leuten unterhält aus der Musik, Branche, die sagen, boah, es ist Wahnsinn, eigentlich brauche ich überhaupt nur Hardware. So.
Ja, ja, genau.
Also bei der Qualität, die mittlerweile rauskommt, also früher war das noch so, dass, ich sag vielleicht unter Omnisphere noch, mit so einer, der ganz vorne war, der an analogen Sound dort rankommt, oder der wirklich an so analogen Synthesizern rangekommen ist. Aber mittlerweile ist es ja Wahnsinn. Also da kommen ja gefühlt jeden Monat neue Synthesizer, Software-Synthesizer raus, die so gut klingen, wo man sich denkt, krass, also das, da können die schon wirklich mit analogen, also wie klein ist dieser Unterschied dann, oder wie groß ist dieser Unterschied zu analogen Hardware-Geräten? Natürlich hat das seine eigene Optik, ne? Natürlich schon das auch ganz anders Ressourcen vom Rechner, wenn man ein Hardware-Gerät hat, das sind auch natürlich die anderen Aspekte, die man hat, aber vom Klang her mit einem Rechner, der richtig Power hat, kann man da schon viel machen.
Ja. Also wir wollen natürlich nicht unter den Tisch fallen lassen, dass Spectrasonics, also das Unternehmen hinter Omnisphere, zur letztjährigen Superbooth, also dieser Synthesizer-Ausstellung in Berlin, die Version Omnisphere 2.5 herausgegeben hat, sozusagen als der neue Produktrelease. Habe ich jetzt noch nicht ausprobiert, ist bestimmt irgendwie auch nett, aber mittlerweile haben die so viele Konkurrenz, da müssen die sich, glaube ich, schon ranhalten.
Ja, 2.6 ist die aktuelle Version.
Genau, ich glaube 2.5 war sozusagen im Prinzip die Dreier-Version. Genau. Ich weiß nicht, warum sie da auf 2.5 gegangen sind. Vielleicht haben sie den Vor-Dot-Release, also 3 vorne die Änderung. Vielleicht hat ihnen da so ein bisschen, haben sie da so ein bisschen Muffe gehabt, Muffensausen gehabt, das so groß zu machen. Aber im Prinzip war es eine komplett neue Version. An vielen Stellen hat sich da was geändert. Mal gucken, wie sie da jetzt weitermachen mit ihrer Produktpolitik.
Ja, also das ist sehr. Mal schauen. Auf jeden Fall, ich nutze Omnisphere immer noch sehr gerne. Vor allen Dingen zur Sounderzeugung. Das heißt, ich nehme ganz oft so Klangflächen, Soundschnipsel, pack die in den Sampler rein und verfremde diese zu komplett zu eigenen Pad-Klangflächen, die ich beim Film-Sounddesign sehr gerne nutze. Klar kann man das mit auch anderen Samplern besser gesagt machen. Omnisphere bietet aber halt die Möglichkeit, dass man die ganzen Effekte in der Kette nutzen kann. Das heißt, ich packe das in den Sampler rein, das Stück, und kann das sehr weitreichend verfremden. Und das ist eine sehr spannende Geschichte, um komplett so eigene Soundscapes zu erzeugen.
Und ich glaube, was da nach wie vor immer noch das Argument von Omnisphere ist, ist sozusagen die Hardware-Integration. Also du kannst im Prinzip Omnisphere, die Software, mit den Synthesizern, die du in Hardware rumstehen hast, ob es jetzt ein Moog ist oder ein Behringer oder ein Roland oder ein Korg oder was auch immer, kannst du, glaube ich, die Software auch steuern und mappen. Und das war, glaube ich, so ein bisschen das Verkaufsfeature, was sie immer schon gehabt haben. Also über das Maß, was so MIDI-Learn-Funktionen dir ohnehin erlauben. Also da sind sie drüber hinausgegangen.
Ja. Und es bietet natürlich dann den Effekt dadurch, dass man ein bisschen auch weg von dieser Software kommt. Ja, also, dass man dann wirklich drehen und wie an einem analogen Synthesizer normal dran arbeiten kann.
Ja,
sonst hätte ich auch noch ein Thema.
Ja, schieß los.
In den Hausmeister-Themen, also was wir auch schon angekündigt haben, wo wir im Vorfeld darüber gesprochen haben. Und zwar die Kami-Audio-Installation. Oder audiovisuelle Installation, besser gesagt. Und da war ich irgendwie erstaunt, ich habe das ja noch gar nicht erzählt, derweil ist es ja eigentlich jetzt schon überlegt, 2 Jahre alt,
okay.
Was ich da gemacht habe. Und zwar ist es so, dass ich habe schon mal im Podcast mehrfach vom Sven erzählt, Sven Sauer, der Matte-Paintings macht, also verschiedenste Kulissen digital malt für Spielfilme, Filme, TV-Serien und Co. Das hat er unter anderem für Game of Thrones gemacht, Hugo Cabret und. War auch einer mit den ersten in Deutschland, die das gemacht haben, in den 2000ern. Und mit ihm habe ich schon zwei audiovisuelle Installationen realisiert. Einer davon ist Kami. Das ist quasi eine audiovisuelle Installation, die sich mit Wahrnehmung von Bildern, von Medien beschäftigt. So runtergebrochen, wir haben ja alle eine unterschiedliche Perspektive, wenn wir zum Beispiel eine Nachricht wahrnehmen. Also sobald, wenn wir so klassisch irgendwie so ein Magazin aufmachen und da sehen wir irgendwie Bilder, wir haben das anhand von Bildern von Demonstrationen gemacht. Mhm. Das heißt, wenn ich dort ein Bild sehe von einer demonstrierenden Person, ist es ja ein weiter Weg eigentlich, bis dieses Bild bis zu mir kommt. Na, also bis es mal wirklich vor meinen Augen landet. Mhm. Das heißt, eine Person demonstriert irgendwo. Es gibt eine Person, die Person fotografiert, zum Beispiel, mhm, an dem Moment. Die verfolgt ein ganz eigenes Ziel. Die will möglichst aktionsvolles Bild bekommen. Na, also wirklich ein Bild, was dynamisch ist, was irgendeine fast schon Ästhetik hat. Mhm. Diese Bilder werden dann meistens verkauft an Agenturen, DPA und Reuters und Co. Diese sortieren sich auch ihre besten Bilder von diesem Pool aus, die sie bekommen. Dann geht es an Redaktionen, die sortieren auch aus. Und jedes Mal wird eigentlich die Perspektive und die Wahrnehmung verändert. Also das heißt, wir haben gar nicht mehr diese originale Information. Wir wissen ja gar nicht mehr, warum diese Person auf der Straße war, für was sie eigentlich dort ist, sondern kriegen am Ende ein Bild geliefert und dieses hat sich komplett oder oft zumindest gedreht. Das und zwar ist es anhand der Umbrella Revolution festgemacht worden. Das hat der Sven sich so ausgedacht. Ich habe dann den Sound mir dazu geliefert. Und zwar gab es die Umbrella Revolution 2014 in Hongkong, wo Leute wegen einer Gesetzesänderung auf der Straße demonstrieren waren. Mhm. Und in Hongkong kann man sich halt auch, sollte man keine Steine werfen, sonst sieht man wahrscheinlich so schnell kein Tageslicht, mhm, mehr. Also was haben die Leute gemacht? Die haben sich gegen Tränengas mit Regenschirm gewehrt. Und das sieht halt sehr, also da gab es halt Bilder das von oben, da sieht das halt eigentlich fast schon wunderschön aus, wenn die alle ihre Regenschirme da aufklappen. Und dann siehst du so ein buntes Farbenmeer. Und da wurden halt natürlich Bilder davon gemacht und diese Bilder wurden als Umbrella Revolution betitelt in der Presse. Mhm. Und ich glaube, 2 Stunden später wurde es auch dementiert von den Organisatoren. Die haben gesagt, nein, das ist keine Revolution. Sondern wir haben gegen eine Änderung demonstriert im Gesetz. Aber in dem Moment wurde es schon auch tausendfach, millionenfach abgedruckt alles. Und somit ist eigentlich das Bild komplett verfremdet worden, ohne dass die das ursprünglichen Personen das wollten. Und Kami versucht das einfach so zu hinterfragen, was da passiert. Und das sind alles nachgestellte Bilder von Demonstrantinnen und Demonstranten aus den letzten 10 Jahren, Hongkong, Kairo, Athen, Istanbul, Nantes in Frankreich, die alle in den Medien tausendfach abgedruckt worden sind, mhm, auf Plexiglasfolien gedruckt, in verschiedenen Layerschichten, aufgehangen an einem Metallkonstrukt und ich habe aus Sound-Samples Aufnahmen, so ein Soundscapes gebaut. Das heißt, ich habe mir vorgestellt, wie ist es denn, wenn ich so eine Gasmaske aufhabe, wenn ich so diesen Moment einfriere, ich bin demonstrieren. In Hongkong wurde massiv Tränengas eingesetzt und wir haben uns das immer vorgestellt, wie wenn man diesen Moment einfriert und quasi durch diese eingefrorene Tränengasinstallation wandert. Mhm. Ich habe mir überlegt, wie ist es denn, wenn ich so eine Gasmaske aufhabe? Was würde ich hören? Ich würde alles sehr dumpf hören, mhm, um mich herum, was passiert. Ich würde meinen eigenen Atem hören. Ich würde meinen Herzschlag, mhm, hören. Und aus Atemgeräuschen habe ich dann so ganz graue, tiefe Flächen gestaltet. Und ich habe originale Sounds von den Hongkong-Demonstrationen aus den Videos genommen, die ich gefunden habe. Und diese zu einer sehr bedrohlichen, wabernden Soundmasse zusammengesetzt. Mhm. Und dazu noch habe ich Folgendes gemacht. Und zwar kann man sich das ja vorstellen, wenn ich diese graue Masse relativ unten auf der Klaviatur spiele, auf einen Sampler, als C zum Beispiel, als C0, ist es natürlich sehr tief. Wenn ich es aber auf C4 oder C5 irgendwie abspiele, also weitere Oktaven oben drüber, ist es viel, viel höher. Mhm. Und so einen Sound habe ich dann halt genommen und den nochmal verändert. Und dieser wirkt dann halt sehr episch. Mhm. Weil Kami heißt übersetzt, kommt aus dem Japanischen, heißt Gottheit. Und es hat halt, weil das ja quasi Mediengötter sind, dadurch, dass sie tausendfach abgedruckt werden, werden die so zu ikonisiert in den Medien, werden aber halt auch unmenschlich, deswegen tragen die eine Maske, weil man eigentlich die auch gar nicht mehr so als Menschen wahrnimmt. Und dem wollte ich noch so den Punkt, den Kontrapunkt setzen zu dem grauen, wabernden, bedrohlichen, dem epischen Punkt. Und das sind so zwei Soundflächen, die entstanden sind und wir haben diese Installation in Berlin einmal gezeigt. Dann haben wir die vor der Frauenkirche in Dresden gezeigt, letztes Jahr, was sehr, sehr spannend war, ein ganzes Wochenende lang. Und jetzt haben wir es Anfang Mai in Nürnberg gezeigt, bei der Blauen Nacht. Das ist ein Kunst- und Kulturfestival. Und durften dort den Wettbewerb laufen und haben den auch erfreulicherweise auch gewonnen, total unerwartet. Das war sehr, sehr spannend, das zu sehen. Und in der Blauen Nacht, das ist ein riesengroßes Festival, es ist gar nicht so außerhalb bekannt, aber so in der Kunst- und Kulturszene sehr, sehr bekannt. Das kommen halt die ganze Stadt und aus den Dörfern ringsherum ganz, ganz viele Leute. Und da sind irgendwie, also Nürnberg hat 500.000 Einwohner. Und dort sind bestimmt an der Blauen Nacht an zwei Abenden 100 bis 150.000 Leute unterwegs.
Mhm. Anständig.
Beim Wettbewerb muss man Karten kaufen. Da sind es nicht ganz so. Wir sind, glaube ich, 18.000 Leute, aber es ist schon wahnsinnig viel. Und da ist die ganze Stadt gebannt in Aufregung und es ist sehr, sehr spannend. Mhm. Und ja, das haben wir jetzt gezeigt. Ich hatte mal auch bei Delamar, weil wir irgendwie damals mit Carlos mal gesprochen haben, habe ich mal so einen Artikel gemacht. Da gibt es so ein kleines Making-of zum Sound. Mhm. Ich werde ihn aufgrund des Anlasses in Nürnberg auch nochmal bei mir auf den Blog packen. Da kann man sich das nochmal anschauen, anlesen und anhören. Mhm.
Sag mal, die Sounds, die du da baust, was mir aufgefallen ist, ist, was ich schon öfter mal bei Sounds hatte, die du baust, darf man die eigentlich samplen?
Also meine eigenen?
Ja.
Oder meinst du Sachen, die ich von woanders nehme?
Nee, wenn du selber Sounds machst, ne? Du hast ja gesagt, dass du beispielsweise diesen Atmen.
Ja.
Dieses Atmen-Samples im Prinzip zu so einem Pad gemacht hast, was so überdramatisch klingt. Ich könnte mir ganz, ganz gut vorstellen, ich glaube, das war das Tränengas-Pad. Ich könnte mir ganz gut vorstellen, dass man sowas eigentlich ganz gut samplen könnte und auch sogar in Musikstücke packen könnte. Ist sowas
sehr erlaubt? Gern. Okay. Also, ich sag mal, ich habe das bis jetzt noch nicht unter freien Lizenz gestellt. Mhm. Das kann ich mir nochmal überlegen, auf jeden Fall. Das wäre durchaus irgendwie eine interessante Sache. Ist das erlaubt? Das ist ja immer diese große Diskussion.
Klar.
Also wie viel kann man da jetzt nutzen? Also ich weiß, also jetzt ohne juristische Gewähr, aber so meine Info ist, man kann theoretisch immer alles nehmen, solange man das so verfremdet, dass es nicht mehr wie das Original klingt. Mhm. Das ist die Annahme von Sampling, was zumindest im Urheberrecht schon verankert ist. Sonst muss man natürlich immer die Person, die Urheber fragen. das heißt, ob man das so verwenden darf. Natürlich gibt es da verschiedenste, zum Glück Creative Commons Modelle, die, wo man das selber klar als Urheber schon im Vornherein bestimmen kann, ob man das frei verfügen kann, nur für kommerzielle Nutzung soll man fragen und so weiter. Gibt es ganz, ganz viele Sachen. Aber wenn das jemand verwenden möchte, jetzt sich das jetzt anhört in dem Moment, kann man natürlich gerne fragen. Das würde ich auf jeden Fall erlauben, weil ich das sehr, sehr spannend finde. Mhm. Aber theoretisch muss man immer natürlich Urheber fragen, bis jetzt.
Ja.
Laut aktuellen Urheberrecht. Und und wie gesagt, das muss ich aber nochmal im Wortlaut nachlesen, in welchen Paragraphen das nochmal steht. Das ist meine Information. Man kann auch immer einen Schnipsel von irgendwo nehmen und das verwenden, aber es muss halt so verfremdet werden, dass man es original nicht mehr erkennt.
Mhm.
Zumindest meine Info, die
ich habe. Okay. Also im Prinzip von dir aus wäre es okay, deine Sachen, also insbesondere jetzt hier in dem Beispiel Kami, wenn das verwendet werden würde.
Genau.
Okay.
Also von meine Sachen kann ich dem auf jeden Fall zustimmen.
Weil ich finde das halt genau ganz spannend, ne? Also und du hast die Sounds im Prinzip selber erstellt, im Sinne von, du hast halt einen Ausgangssound genommen und den so verfremdet, dass sie im Prinzip zu einer Art Instrument für dich werden, was du halt einsetzen kannst, um eine bestimmte Stimmung zu transportieren und eine bestimmte Atmosphäre zu schaffen. Und ich finde gerade ein Teil dieser Sounds ist durchaus geeignet, sie beispielsweise als sowas wie einen Riser einzusetzen oder sowas wie halt im Prinzip so eine Art Basslayer einzusetzen und da drauf eine Gitarre zu packen oder sowas. Das fiel mir halt auf. Insofern fände ich das ganz spannend.
Total, also da sehr gern. Also dadurch, dass ich ja sehr musikalisch ja so herkomme, also gerade wirklich wenig bis gar keine Musik mache, aber immer mit musikalischen Mitteln gearbeitet habe, und aus dem tranzigen Bereich auch irgendwie stamme, klingt das auch alles nach Pads so ein bisschen. Also wird mir ganz oft irgendwie gesagt, ich glaube, das kann ich auch ganz okay, so Pad-Flächen bauen. Dadurch glaube ich auch, und was ich auch immer so rekapitulierend höre, dass es schon sehr musikalisch angehaucht ist zum Teil.
Mhm.
Und da auch auf jeden Fall seine Verwendung findet.
Ja.
Also dann sehr gern, wenn da jemand Interesse hat, mir gerne mal eine Mail schicken, da stelle ich das gern zur Verfügung.
Mhm. Cool. Verdammte Axt, jetzt haben wir irgendwie eine halbe Stunde für die Hausmeisterthemen gebraucht.
Ich hoffe, es sind spannend, aber es sind ja spannende Hausmeister-Themen.
Ja, 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 ja. Ja,
ja, also jetzt können wir uns entscheiden, entweder wir reißen beides an, was wir ans Thema haben, oder wir picken uns eins raus.
Schwierig zu sagen. Ich glaube, wir sollten, lass uns doch vielleicht mal bei einem bleiben, wo wir gerade schon bei der Gestaltung von Sound waren und bei der Musikalität von den Sounds, die du insbesondere jetzt du auch baust. Lass uns doch vielleicht dabei bauen. Du hattest, dabei bleiben, du hattest in die Themenliste geschrieben, EQs als so eins der Werkzeuge bei der Gestaltung von Sound im weitesten Sinne für Musik, für Film etc. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das sicherlich das Werkzeug. Ich will immer Instrument sagen. Das muss irgendwie ein Freudscher sein bei mir. Wahrscheinlich, weil ich EQs in der Regel als so eine Art Soundshaping auch einsetze und das dann natürlich so einen instrumentalen Charakter bekommt. Unabhängig, egal. Also EQs sind in der Regel, glaube ich, so eines der ersten Werkzeuge, über die man stolpert oder die man nutzt, wenn man mit der Soundbearbeitung betraut ist. Aber was war denn dein Ausgangspunkt?
Mein Ausgangspunkt, wozu ich zu EQs gekommen bin. Oder auf Hikius besser gesagt.
Beziehungsweise, warum du das Thema mit reingenommen hast.
Weil ich finde, dass EQs eigentlich so, dass so die, wie du schon auch so angedeutet hast, die Basis sind, wie man Sounds bearbeitet. Mhm. Wie man wirklich an Sound rangeht. Es ist halt so fundamental und man kann da wahnsinnig viel gleich richtig machen mit einem EQ. Kann auch wahnsinnig viel gleich falsch machen.
Okay, und da sind wir wieder zurück mit einer
einer kurzen Unterbrechung. Es war keine Werbung.
Nein, man sollte seine Finger nicht auf die Tasten legen, die die Aufnahme beenden. Herr Fromm. Entschuldigung. Ich wollte dich nicht unterbrechen.
Alles gut, ich muss mir überlegen. Genau, Sound, also EQs, das Basiswerkzeug. Und man kann mit EQs, wie man auch mit allen anderen Mitteln, aber ich finde, EQs sind, glaube ich, das von Anfang an das zugänglichste Audiowerkzeug, was man hat. In dem Sinne zugänglich, dass man das sofort hören kann, was man macht. Das ist wie bei einem Kompressor, sage ich mal, muss man wesentlich bei seinen Ohren mehr schulen, um da Unterschiede am Anfang zu kennenlernen. Also mir fiel auch der Zugang zum Kompressor, ich habe den relativ schnell verstanden, aber das sofort zu hören, was der macht, ist doch ein längerer Prozess. Mhm. Also wie bei einem EQ, wo man zum Beispiel einen Low-Cut gleichsetzt, also die Tiefen abschneidet, höre ich das sofort. Die Tiefen sind weg, klingt sofort anders. Mhm. Ich verstehe, okay, gut. Und wir haben auch ohne großes tontechnische Wissen eine Vorstellung, was tiefe Frequenzen sind, weil wir die tagtäglich schon mal gehört haben, egal ob in der Musik, im Club, bei Stimmen und so weiter, das hören wir ja sofort. Ja. Und dadurch können wir sofort auch in der Musikproduktion oder Tonbearbeitung sofort feststellen, wenn eine EQ an ist, wenn wir da mit dem was arbeiten. Und auch wenn ich jetzt nicht gleich weiß, okay, gut, ich habe so einen parametrischen EQ, da kann ich halt verschiedene Sachen anpassen. Und wenn ich halt so Beispiel was wegnehme, was anhebe oder absenke, höre ich das sofort. Und das ist für mich so ein Basiswerkzeug, wo ich dachte, ist eigentlich mal spannend, mal drüber zu reden. Einmal, wie du das verwendest, würde mich sehr interessieren. EQs, ob wie weit du die zum Bereinigen von Sounds nimmst oder von Musikinstrumenten, aber auch, wie sehr du die zum Gestalten nimmst, zum Beispiel. Mhm. Und das war so mein Anreiz, noch so mal so einen kleinen Punkt zu setzen, thematisch. Wie kann man mit EQs arbeiten?
Ich glaube, das ist ein echt schwieriges Thema. Also ich glaube, was einem sehr verständlich ist, ist, dass also man kann ja im Prinzip EQs wie viele andere Effekte auch auf zwei Arten verwenden, ne? Subtraktiv und additiv. Also du nimmst was weg oder du packst was hinzu. Und insbesondere beim EQ lernst du diese beiden Unterschiede sehr schnell, weil die im Zweifel sehr stark wahrnehmbare Effekte produzieren. Du hast schon erwähnt, der Low-Cut ist so einer der ersten Einsatzszenarien, wie man so ein EQ einsetzen kann, über den viele stolpern. Und das ist halt so ein Beispiel des Subtraktiven. Ja? Also du nimmst im Prinzip eine Frequenz, die du nicht haben möchtest, im Falle von vom Low-Cut nimmst du weg. Oder verminderst sie zumindest. Beim Low-Cut ist es tatsächlich, du nimmst sie weg. Du kannst das natürlich auch als so machen, dass es nicht ganz verschwindet, sondern einfach abgesenkt wird. Also was du im Prinzip machst, ist mit dem EQ ist ja, du suchst dir eine Frequenz und sagst, wie stark diese Frequenz entweder gedämpft werden soll oder wie stark sie zusätzlich verstärkt werden soll zum Originalsignal. Und damit kannst du halt diese Effekte erreichen. Und beim EQ finde ich, ist es so ein ziemlich delikates Werkzeug, wenn es dazu kommt zu entscheiden, wie setze ich den ein? Setze ich ihn subtraktiv ein oder setze ich ihn additiv ein? Also packe ich was hinzu. Weil die Effekte, die du damit erreichst, die Wahrnehmbarkeit der Effekte, die du damit erreichst, im Zweifel sehr stark sein können und an vielen Stellen seine Wirkung entfalten. Ich nehme, dadurch, dass ich sehr, sehr viel mit Sprache zu tun habe, ist bei mir EQ in weiten Teilen und vor allen Dingen am Anfang der Prozesskette eigentlich immer subtraktiv. Ich nehme das allererste, was ich mache, es sei denn, das Signal ist wirklich so doof, dass ich erstmal sowas wie Noise Gating machen muss oder Rauschentfernung oder einen Kompressor, damit ich ein deutlich gleichmäßigeres Signal bekomme. Aber in der Regel sitzt bei mir relativ weit am Anfang der Kette, wenn nicht sogar ganz am Anfang, ein EQ, der unterschiedliche Sachen macht. Bei Sprache ist es vor allen Dingen, ich nehme erstmal mit einem Low Cut alles unterhalb einer bestimmten Frequenz weg. Das kommt ein bisschen auf die Stimme an, die ich vor mir habe. Bei einer hohen Stimme setze ich den halt höher, weil ohnehin weniger tiefe Frequenzen da sind. Bei einer tiefen Stimme ist ganz unterschiedlich. Kommt wirklich drauf an. Auch aus dem, wie beispielsweise in einer Diskussion, wie die zweite Stimme klingt. Weil ich finde nichts störender, als wenn die eine Stimme tief ist und dann aber auch noch total basslastig und die andere Stimme hoch und sozusagen bassdurstig. Weil das ist unangenehm fürs Hören. Und da versuche ich dann sozusagen beide Stimmen anzugleichen. Beim einen, bei der besonders tiefen Stimme, nehme ich dann halt deutlich Bass raus. Bei der hohen Stimme versuche ich zumindest ein bisschen mehr Körper zu kriegen, indem ich die Bassfrequenzen, die wenigen, die da sind, vielleicht versuche ein bisschen zu verstärken. Und dann hat bei mir EQ vor allen Dingen eine chirurgische Funktion. Ich versuche also mit dem EQ sehr gezielt Frequenzen rauszunehmen, die mich entweder stören. Haben wir, glaube ich, auch schon ganz, ganz oft mal gehabt. Du hast ja bei EQ, bei Frequenzen oftmals den Fall, dass bestimmte Frequenzen Resonanzen hervorrufen. Das heißt, so eine Tonalität haben, die sich so, dass wenn du sie verstärkst, sie wahrnehmbar störend wird. Was ein Zeichen dafür ist, weil sie schrill wird, weil sie dann auf einmal so spitz wird und so piercing, würde das englische Wort dafür sein, was es, glaube ich, ganz trifft, die ist so, die sticht so. Das ist also wahrnehmbar störend. Und wenn du das sozusagen verstärkst, dann ist das ein Mittel, um diese Frequenzen zu finden. Wenn du sie dann reduzierst, merkst du es, dass es der allgemeinen Qualität des Tons, den du vor dir hast, zugutekommt. Und so nutze ich das ganz, ganz oft, wenn ich Sprache bearbeite, weil da oftmals resonante Frequenzen dabei sind, die entstehen durch das verwendete Equipment, die entstehen durch den Raum, in dem sich die Sprecher befinden, ganz unterschiedlich. Dasselbe mache ich im Prinzip mit EQs in der Musik. Aber da geht es dabei zwar auch um Störfrequenzen, mache ich im Prinzip denselben Schritt. Da geht es aber auch darum, Instrumente so zu EQen, dass sie sich gegenseitig Platz geben. In der Regel ist das sowas wie, ich nehme aus den Gitarren ein bisschen mitten raus, damit die Stimme die auf ähnlichen Frequenzbändern sitzt, ein bisschen mehr Platz hat und dadurch ein bisschen mehr präsenter und in den Vordergrund kommt. Ich nehme aus dem Bass bestimmte tiefe Frequenzen raus, damit es mir den allgemeinen Mix nicht so zu wabert. Ne? Also Bassfrequenzen haben sehr viel Energie und sorgen dafür, dass sie wahrnehmbar sind, auch wenn du sie akustisch vielleicht nicht hörst, weil sie dann, weil sie mit dieser vielen Energie die Lautsprecher, über die du die Musik hörst, im Prinzip schon zum Schwingen verursachen, sodass sie auf andere Qualitätsmerkmale anderer Frequenzen gar nicht mehr so stark anspringen, weil sie ohnehin schon schwingen wie blöde. Und sowas versuche ich zu machen. Ich versuche mit EQ im Prinzip so ein bisschen die akustische Eigenheiten, die ich erzeugen will, im Klangbild zu beeinflussen. Das heißt, Instrumente zu positionieren, abseits von ich penne sie nach links oder nach rechts, sondern ich versuche sie in den Vordergrund oder in den Hintergrund zu schieben. Das alles kann man mit EQ machen. Und das also ich mache den, ich mache das Zeug jetzt 10 Jahre und ich bin weit weg von, ich kann's. Weil das so, weil der Einsatz, du folgst halt bestimmten Erkenntnissen, die du hast, bestimmten Wissen und versuchst das als Ansatzpunkt zu nehmen. Aber es ist wahnsinnig schwierig, finde ich, für unterschiedliche Einsatzszenarien, Musik versus gesprochenes Wort, wirklich ein Gefühl dazu dafür zu entwickeln, was jetzt eine gute und dich weiterbringende IQ-Einstellung ist.
Das ist auch sehr abhängig einfach von dem Signal, was man hat. Also das ist ja jedes Mal anders. Interessanterweise, ich habe letzte Woche bei einer großen Tech-Firma hier in Dresden Workshop gegeben, dem internen Videoteam, was Soundrestauration und Sprachbearbeitung betrifft. Wie kann man in Adobe Audition zum Beispiel schon vieles machen, was Restauration, Rauschen entfernen, Knacksen entfernen, spektrale Bereinigung, Deklippen und dann halt auch, wie man kann man mit EQs da arbeiten und Sprache schon mal verbessern. Da habe ich so versucht, so Ideen zu liefern, Basiswissen zu vermitteln und das hat auch echt gut funktioniert. Da wurde ich natürlich auch gefragt, was sind so Grundeinstellungen, die man so nehmen kann? Und da kann man natürlich sagen, okay, das ist eine Grundeinstellung, die würde vielleicht für Sprache funktionieren. Ne? Also ein Low-Cut zum Beispiel zu setzen. Dort sind irgendwie mulmige Frequenzen. Sprachpräsenz liegt irgendwie zwischen 2 und 3 und 4 und 5 Kilohertz so um die Dreh. Dort kann man natürlich schauen, was kann man anheben. Aber man kann auch ganz, ganz viel irgendwie falsch, also schnell falsch machen. Mhm. Beziehungsweise das so schnell, also das passiert mir ja auch manchmal oft, wenn man so im Flow ist und in Rage, dass man vielleicht irgendwie zu viel reindreht und dann klingt das sehr schnell unnatürlich zum Beispiel. Mhm. Bei Stimmen gerade die große Gefahr. Also da ist man vielleicht auch so ein bisschen geprägt von diesen hohen, also gerade so Poppen kulturell irgendwie diese wahnsinnig Höhen angereicherten Stimmen, die man gerade so in Popmusik hört oder sowas, die wahnsinnig irgendwie klirren und sehr viele Höhen haben. Da versucht man sich vielleicht auch unterbewusst manchmal so irgendwie auch in der Sprachbearbeitung zu nähern, bringt aber ganz, ganz schnell da irgendwie so mit sich, dass es so viel zu höhenlastig ist. Also es gibt ja irgendwie so diese Faustregel, 1,5 dB irgendwie draufhauen auf Stimmen, wenn das eine gute Aufnahme ist.
Ja.
So, aber das sind halt auch nur Anhaltspunkte.
Genau.
Ja, also das ist halt, also man kann die auch nutzen, würde ich auch empfehlen, gerade wenn man anfängt, sich damit zu beschäftigen. Aber das muss man auf jede Stimme drauf eingehen.
Genau.
Ist sie denn in einem Studio aufgenommen? Ist sie denn, was wir gerade bei Podcasts aufhaben, irgendwie so draußen gestaltet in einem kleinen heiligen Raum? Da hast du sofort ganz andere auch Problematiken, du hast ganz andere Frequenzen, die da mit reinschwingen. Da hast du vielleicht bei Räumen irgendwie ganz schnell so Mulm drin, den musst du rausmachen und so. Also das ist eine sehr vielfältige Sache und da muss man einfach gucken und auch ein bisschen sensibel damit halt umgehen.
Also es ist immer gut, als Ansatzpunkte sowas zu befolgen. Also Low-Cut ist jetzt mal, kann man glaube ich schon so sagen, ist eigentlich immer eine gute Idee. Aber dann halt nicht einen bei 80 reindrehen und sagen, so, jetzt ist er drin, sondern dann hören, was macht der? Muss ich auf weniger als 80 Hertz gehen? Muss ich auf mehr als 80 Hertz gehen? Was will ich damit erreichen? Genauso sagt man, bei so um die 450 bis 500 Hertz hast du oftmals so ein bisschen so eine Boxiness. So ein bisschen
Mulm.
Ja. Mulm oder kartongiges Klingen. Ne? Da ist immer gut, das mal auszuprobieren und so drehe ich mal einen bei 470 rein, verstärke mal ein bisschen und höre mal, wie es klingt. Und dann gehe ich halt, dann sweep ich halt mal 100 Hertz nach links, 100 Hertz nach rechts und gucke mal, ist da wirklich was in dem Dreh? Und oftmals lande ich halt nicht bei 470, sondern lande bei 530 oder lande doch schon bei 400. Aber ich denke, es ist gut, so ein paar Grundregeln als Ansatzpunkte. Was gucke ich mir als erstes an? zu nehmen und von da aus dann aber immer mit dem Ohr im Prinzip sich das anzugucken. Also anzuhören meine ich natürlich.
Schönes Bild.
Das ist im Prinzip, das ist übrigens auch eine Gefahr, der ich eine lange Zeit lang auferlegen bin, nämlich der visuellen Repräsentation. Mhm. Gerade mit Plugins, die mit einer sehr gut verständlichen und analytischen Darstellung von dem, was da in den Frequenzen passiert, herkommen. Allen voran FabFilter. Ganz exzellentes Audio, exzellentes User Interface. Habe ich sehr, sehr oft zu einem Anteil genutzt, dass ich mir angeguckt habe und versucht habe, mhm, auf Basis der dargestellten Frequenz zu entscheiden, wo setze ich jetzt ein. Was man damit aber macht, ist, dass man so ein Stückchen weit sich ablenken lässt von dem, wie es klingt. Und da muss man sich, glaube ich, oftmals wieder so ein bisschen zur Raison rufen und jetzt sagen, okay, jetzt höre ich mal drauf, wo jetzt was sein könnte, wo jetzt was passiert und guck mir jetzt nicht die Tonkurve, die Hüllkurve an, die ich da auf dem EQ sehe.
Kann ich voll zustimmen. Ich muss ja auch sagen, ich bin ja damit ja auch aufgewachsen, dass man das sieht, visuell. Und ich bin auch dem oft auch ganz erlegen gewesen. Mhm. Also wie schön das ist, dass man es digital gleich vor seinen Augen hat. Aber umso größer ist wirklich die Gefahr, man sieht da was und versucht da irgendwas zu machen, obwohl es da gar nicht ist. Und weil man es einfach so schön visuell hat und wir sind ja natürlich alle Menschen sind visuell geprägt und folgen eher dem Visuellen als dem Akustischen, wenn wir die Wahl haben, auch unterbewusst. Deswegen hilft das irgendwie auch ganz oft am Anfang, wenn man so ein Signal hört, mal die Augen zuzumachen und mit seine Monitore zu hören oder auf seine Kopfhörer, wie auch immer, und einfach sagen, okay, jetzt überlege ich mal, jetzt höre ich genau hin, ja, ist denn in den tiefen Frequenzen irgendwas oder ist in den Mitten irgendwas? Wo könnte ein Signal, also ein Frequenzanteil sein, der mich irgendwie stört? Ja. Und dann immer so sein Gehör dann immer zu schulen, okay, gut, ist es denn jetzt irgendwie bei 1000 Hertz oder bei 500 oder wo auch immer? Ja. Am besten nicht auch sofort zum Analyzer greifen. Also gibt es ja bei den Plugins, dass er sofort anzeigt, wie sieht denn meine Kurve halt aus, mhm, ne? Also meine, die eben gerade im Moment oder mit Zeitverzug halt analysiert wird, die ganze Zeit mitschwingt, sondern die auch auszuschalten und dann, wenn man so einen parametrischen EQ hat, sagen, okay, gut, ich gehe diese Ansatzpunkte, ne, wie du es schön beschrieben hast, okay, es klingt wirklich sehr mulmig, also kann irgendwas so in diesem Frequenzbereich 450 bis 550 Hertz irgendwas sein. Und dann sich dort immer so ranzutasten und immer wieder EQ an- und auszumachen. So, während man also wirklich den Bypass schaltet und wirklich hört, was macht er. Mhm. Und dann in einem zweiten Schritt mal diesen Analyzer mit dazu reinzumachen. Mhm. Wenn man sagt, boah, wo ist denn jetzt diese frühere Frequenz, irgendwie komme ich nie weiter, dann so. Ansonsten hat man sehr schnell diese visuelle Komponente und man folgt der auch ganz schnell. Und führt vielleicht nicht zu einem so guten Ergebnis.
Ja, vielleicht nochmal für diejenigen, die jetzt, die nicht ganz so tief im Detail stecken. Es gibt im Prinzip zwei Bauformen von EQs. Das eine ist ein grafischer Equalizer und das andere ist ein parametrischer Equalizer. Beim grafischen Equalizer ist im Prinzip für jedes Frequenzband ein vordefinierter Regler zugeordnet. Das heißt, man kann das Frequenzband, in dem dieser Regler das Signal verstärkt oder abschwächt, nicht verändern. Bei einem parametrischen Equalizer gibt es im Prinzip mehr oder weniger frei wählbare Frequenzbänder, wo du dann die Amplitudenänderung als auch die wie sagt man auf Deutsch, die Filtergüte, also den Qualitätswert des Filters, wie breit er wirkt, wie schmal er wirkt, frei einstellen kann. Deswegen halt parametrisch. Man kann also die Parameter des greifenden Equalizers mehr oder weniger voll einstellen. Es gibt so semi-parametrische Equalizer, aber bei vielen kannst du es voll einstellen.
Ja, also da, es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten auch. Wahrscheinlich ist der Nutzung grafischen Equalizer.
Wenig. In der DAW nutze ich eigentlich parametrische Equalizer nahezu ausschließlich. Was ich gut fand, ist, mit einem grafischen Equalizer mich mal hinzusetzen, und weil da kannst du halt anhand der wenigen Optionen, die du ändern kannst, erstmal sehr genau nachvollziehen, was macht eigentlich die Aktion, die du da gerade machst. Dreh ich rein, dreh ich raus, und kannst vor allen Dingen auch dadurch, dass die Bänder fest sind, auch sehr genau dir anhand deines Materials anhören, wie ist eigentlich die Verteilung von Signalen in den jeweiligen Frequenzbändern. Was liegen da für Signale drin? Das fand ich ganz gut. In den DAWs nutze ich nahezu ausschließlich parametrische. Wo ich grafische nutze, ist auf meinem Pedalboard für die Gitarre.
Mm. Ja.
Da habe ich nach wie vor einen grafischen EQ drauf. Ich glaube, ein Boss ist das.
Mm, ja, schön. Ich glaube auch, das ist dieser zentrale Punkt. Also gerade in der Musikproduktion oder Tonpost für Filme, braucht man ganz oft die größtmögliche Flexibilität, vor allen Dingen, wenn man subtrahiert. Das heißt, man nutzt ganz oft dann parametrische EQs, um Sachen rauszufiltern und so weiter. Da braucht man, immer muss man die Filtergüte einstellen, also wie breit das Signal, also wie breit die Frequenzbänder irgendwie abgesenkt werden sollen, Verstärkung und. Ich nutze auch selber, glaube ich, gar keine grafischen. Ich nutze höchstens diese Mischform, die es bei analog oder nachmodulierten analogen Hardware-Geräten, Hardware-EQs ist, die ich halt sehr gerne zum Addieren nehme. Also ich nutze die parametrischen ganz oft, entweder eingebaut oder Fabfilter oder wie auch immer, zum Absenken von Frequenzen. Und zum Anheben nehme ich auch gern analog oder analog nachempfundene Equalizer. Weil die meist durch ihre nicht oder durch ihren nicht neutralen Klang so auffallen und da sehr, sehr färbend sein können und das Signal so positiv beeinflussen. Das vielleicht, vielleicht so, aber es gibt halt auch, je nachdem gibt es ja auch verschiedene parametrische EQs. Zum Beispiel, wo ich gerade von Filtergüter gesprochen habe, also wie breit oder wie spitz ein Signal gefiltert wird. Manchmal hat man so Störfrequenzen, die man nur ganz spitz rausbekommt. Da haben natürlich auch parametrische EQs je nach Modell schnell ihre Grenze. Das heißt, es gibt dann auch spezielle parametrische EQs, die sehr spitz filtern können. So, also die wirklich eine extreme Filtergüte haben, die nutzt man dann zum Beispiel, um irgendwelche piekenden Frequenzen rauszumachen. Ja. Als Beispiel. Also da gibt es natürlich nochmal so ein paar Unterschiede, aber an sich kann man schon sagen, und dass die meisten, auch Leute, die ich kenne, fast ausschließlich erstmal parametrische EQs nehmen und dann so färbende EQs.
Ja. Was ich so eine der besten Erfindungen bei parametrischen EQs finde, und das ist nicht erst in der letzten Zeit, sondern es gibt es schon deutlich länger, sind dynamische EQs. Das macht das Ganze noch ein bisschen schwieriger in dem Bereich, die wirklich passende Einstellung zu finden. Aber es gibt ja auch so viel mehr Optionen der Gestaltung. Und ich glaube, wir hatten einen der dynamischen EQs in der letzten Episode schon erwähnt, ne? Fabfilters Pro-Q3. Ist mittlerweile dynamisch. Ein dynamischer EQ, der seit ewigen Zeiten auf dem Markt schon existiert und sogar kostenlos. Es ist aber der Nova von Tokyo Dawn. TDR Nova. Und was die dir erlauben, ist im Prinzip alle parametrischen Änderungen. Also du wählst ja sozusagen einen Frequenzbereich, den du beeinflussen möchtest. Du wählst die Filtergüte, ob er breit beeinflussen soll oder spitz beeinflussen soll. Also ein enges Frequenzband oder ein breites Frequenzband rund um deinen Punkt, den du sozusagen als EQ-Punkt gewählt hast. Und dann kannst du sagen, in welcher Stärke er verstärken oder reduzieren soll. Und bei einem grafischen EQ kommt eine Dimension dazu. Und das ist den Punkt festzulegen, ab wann er sozusagen eingreifen soll. Das heißt, du setzt einen Threshold und die Einstellungen, die du vorgenommen hast, greifen erst, wenn das Signal über diesem Threshold ist. Und was dir das erlaubt, ist, wenn du ansonsten mit einem statischen EQ sozusagen deine Änderung reindrehst, nehmen wir mal an, du hast jetzt ein Signal, was du um 6 dB reduzieren möchtest, dann greift das immer. Das heißt also, das Signal greift egal, diese Änderung greift egal, ob das Signal laut, leise oder wie auch immer ist. Bei einem Threshold, wenn du bei einem dynamischen EQ sagst, erst über einen bestimmten Threshold in dB soll das greifen, dass deine leisen Signale zum Beispiel nicht beeinflusst werden durch diese Änderung und dadurch halt nicht verändert werden, sondern erst die lauten Signale, wenn die Lautheit über einen bestimmten Threshold geht, weil erst dann wird das Signal störend. Und was es dir damit erlaubt ist, nochmal deutlich mehr einzugehen auf die Charakteristiken des jeweiligen Signals, was du wirklich vor dir hast. Das finde ich eine wirklich coole Erfindung und ist so ein bisschen das, was man ja auch im Kompressorenbereich findet, wo dynamische Kompressoren existieren, die dir das Soundshaping nochmal ein bisschen weiter aufbohren.
Ich nutze auch mittlerweile, also gerade seitdem FabFilter in der Version 3 rausgekommen ist, also der ProQ 3, der die dynamische Funktion hat, implementiert, wo man bei jedem Punkt einzeln entscheiden kann, will ich es dynamisch haben oder nicht, bin ich auch sehr, also ich habe das vorher so weniger genutzt, aber seit ich dort war und ich das einstellen konnte, habe ich da auch ganz, ganz viel damit gearbeitet und bin da auch sehr zufrieden damit, weil es wirklich nicht so statisch klingt auch, die Bearbeitung. Genau. Also dadurch, dass es wirklich, wie du beschrieben hast, so dynamisch wird, hat man sofort eine natürlichere Empfindung, weil Sound kommt ja auch in unserer Umgebung im Alltag ja auch gar nicht statisch vor.
Ja. Ja,
also wir haben ja wirklich gar keine Statik. Die Sounds verändern sich ständig, Atmosphäre verändert sich ständig, jede Straße klingt irgendwie anders und so weiter und so weiter. Und man kann auch mit sowas halt auch sehr spielen und sehr dynamisch da einfach eine gewisse Natürlichkeit reinbringen. Mhm. Und dafür eignen sich halt dynamische EQs sehr gut.
Genau.
Du hast hier in dem Pad, was wir haben, in der Vorbereitung auch und geschrieben, wo ich am Anfang auch gedacht habe, Plugin-Programmierung. Und ich so, okay, irgendwie nicht ganz so mein Thema, weil bei Programmierung vielleicht irgendwann komme ich nochmal irgendwie dorthin, mal mich da reinzudenken. Aber was hast du notiert bezüglich EQs auch, dass du da gewisse Aspekte der Plugin-Programmierung spannend findest? Mhm. Welche sind das?
Bevor ich das beantworte, noch zwei Ergänzungen zum Thema dynamische EQ. Die nächste Generation, in Anführungsstrichen, der dynamischen EQs sehen wir jetzt auch schon langsam. Es gibt zwei Beispiele, die so ein bisschen das Konzept des dynamischen EQ selber oder fortgeführt haben in den Bereichen Automatisierung. Und diese Beispiele sind Sound Theories Gülfos und der Soothy EQ oder das Soothy Plugin von Oaksound. Der Gülfos ist im Prinzip ein adaptiver EQ. Das heißt, du, das Interface ist auch ein bisschen leicht anders. Du nimmst diesen EQ auf das Signal, was du beeinflussen möchtest. Und im Prinzip stellt sich dieser EQ selbstständig ein auf Basis des Signals, was da reinkommt. Es wird also sozusagen analysiert und dann erfolgt die Einstellung. Du kannst in dem Interface bloß noch einstellen, wie stark diese Einstellung sein soll, beziehungsweise in welche Richtung diese Einstellung gehen soll. Man könnte auch intelligenter EQ sagen. Funktioniert für mich so leidlich. Wobei ich muss sagen, als Master EQ funktioniert das ziemlich gut. Also ich würde, okay. Ich bin weg davon, das Ding auf eine Einzelspur anzuwenden. Im Musikbereich auf Masterband funktioniert es für mich sehr gut. Weil die Änderungen, die Gylfos vornimmt, sind nicht unfassbar krass. Aber es im gesamten Mix gesehen, findet es relativ zuversichtlich, Bänder, die hervorstechen oder zu wenig betont sind, die im Mix allerdings ganz gut passen, wenn sie weniger oder mehr noch rein oder rausgedreht werden würden. Und da finde ich es ganz gut. Also kann ich durchaus empfehlen, das zumindest mal zu probieren. Wovon ich total weg bin, ist Gylfos als EQ bei Sprachaufnahmen zu verwenden. Da bin ich nie zum Ergebnis gekommen, was für mich zufriedenstellend war.
Was nimmst du für Sprachaufnahmen als EQs? Wahrscheinlich den Q3,
Pro Q3, würde
ich jetzt mal mutmaßen.
Genau. Ja. Genau. Je nachdem, was ich machen will, also ich nehme ja Sprachaufnahmen hauptsächlich mit Studio One auf. Und da nehme ich auch den eingebauten. Der ist, ja, also den Default, der ist sehr solide.
Ja, auf jeden Fall.
Das zweite Plugin, was so mit so ein bisschen Magie kommt, ist eins von Oaksound, nämlich dieser Sooth oder Soothy. Und das ist im Prinzip ein dynamischer Equalizer, der die Frequenzbänder selber sucht, auf denen er wirkt. Ist ein abgefahrenes Interface, muss man sich einfach angucken. Ich habe jetzt noch nicht genug damit rumgespielt, vor allen Dingen nicht bei Musik genug damit rumgespielt. Auch hier finde ich, ist es bei reiner Sprachaufnahme jetzt nicht ganz so passend. Aber bei Musik bin ich noch nicht ganz durchgestiegen. Muss man sich einfach mal angucken. Du hörst an vielen Stellen, das Ding macht wirklich was und löst mir im Prinzip ein Problem. Andere sagen so, ja, es hat auch viel Schlangenöl dabei. muss man sich einfach selber ein Bild von machen. Wie gesagt, ich habe es jetzt noch nicht so extensiv eingesetzt, dass ich wirklich was Solides sagen könnte dazu. Beide EQs sind aber ein gutes Beispiel, um auf deine Frage zurückzukommen. Wenn wir jetzt mal weggehen von dem Wort Programmierung und uns um die Programmierung an sich kümmern, also um die Umsetzung von digitalen EQs mit Code, sondern den Aspekt Design dazu nehmen. Da fiel mir nämlich was ein. Oder was auf. Ich frage mich immer, wenn wir uns digitale Plugins runterladen, frage ich mich immer, wie für mich das beste Interface aussehen könnte. Und wir haben im Prinzip zwei Welten. Wir haben Welten, die das Ganze komplett digitalisieren und überhaupt nicht mehr mit irgendeinem Hardware-Device in Verbindung bringen. Ne? Beispiele davon sind beispielsweise FabFilter ProQ, deren Interface ich wirklich, wirklich sehr, sehr gut finde. Ein anderes Beispiel sind die eingebauten Reaper-Plugins, die im Prinzip nur Fader darstellen, ne? Ohne irgendwie ein Design dahinter. Und dann haben wir die andere Welt, die im Prinzip im Design versuchen, die entsprechenden Hardware-Geräte nachzubauen. bilden. Ich glaube, das Ganze nennt man Skeuomorphismus, wenn man sozusagen versucht, was Digitales, etwas Digitalem einen analogen Touch zu geben, als ob du es tatsächlich anfassen könntest, als ob es wirklichen Materialien entspricht. Ne? Also wir sehen Plugins, die vom Design her wirklich ganz exzellent, exzellente Replikationen der Originaldesigns sind, inklusive Schramm auf den Schrauben, die im Prinzip das Rack-Gerät festhalten. Nachbildung der Knöpfe. Und dementsprechend ist auch das der erste Weg, damit umzugehen. Ne? Also wenn du so ein Plugin hast, was ein analoges Gerät nachbildet, hast du in der Regel halt als Regler diese Potis, die du halt mit der Maus hoch und runter schraubst. Oder vielleicht hast du halt ein Hardware-Gerät vor dir, wo du im Prinzip Knobs hast und mappst das da drauf. Kannst also mit dem Hardware-Interface dann auch die Einstellungen tatsächlich an Knöpfen machen. Bei manchen kannst du halt auch irgendwie doppelklicken und tatsächlich einen Zahlenwert eintragen. Das geht auch immer noch. Während du bei diesen komplett digitalen Plugins, wo auch das Design weggeht von irgendwas, was die analoge Welt, was der analogen Welt ähnelt, du ein bisschen eine andere Logik hinter der Bedienung hast. Ne? Bei ProQ sehen wir es, du gehst halt im Prinzip direkt in die dargestellte Hüllkurve oder direkt in die dargestellte Frequenzverteilung. Und musst also nicht da erst hindrehen, sondern du kannst in die Fläche reinklicken und bist dann genau in dem Frequenzband, in dem du sein willst. Und nimmst dann diesen Klick, den du gesetzt hast und veränderst ihn dahingehend, schiebst ihn irgendwo hin und her, hoch und runter und hast dadurch eine andere Logik der Bedienung, nämlich viel, viel stärker tatsächlich auf dem Effekt, den du haben willst. Ja. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich besser finde. Ich kann diesen Design-Aspekt kann ich nachvollziehen, weil ich ihn schön finde. Von der Bedienung her finde ich aber eine voll digitale Bedienung deutlich zielführender. Jetzt gibt es Besonderheiten, sowas wie ein Pultec-EQ. Ein Pultec-EQ ist, ich weiß gar nicht, wer den, ob Pultec die Firma ist, die das gebaut hat. Ich glaube ja. Ein Pultec ist im Prinzip ein passiver EQ und der eine Anzahl von Bändern besitzt. Ich glaube, es sind 3. Ich glaube, TubeTech war der originale Hersteller.
Ja.
Und es sind 3 Bänder und die Besonderheit ist, wie die Schaltung gebaut ist, dass wenn du ein Band, du kannst gleichzeitig ein Band boosten und also verstärken und reduzieren. Ich glaube, in so einer Kurve würde es tatsächlich sein, dass du bevor du es reduzierst, im Prinzip so einen leichten Boost sehen würdest in der Kurve. Frag mich jetzt nicht ganz genau, wie es ist. Vielleicht kannst du es genauer erklären. Kann man aber nachlesen. Ich verlinke auch mal einen Artikel dazu, der das ganz anschaulich erklärt.
Genau, also funktioniert halt in dem Sinne, dass er halt durch verschiedene Filtergüten, ne? also der Boost ist nicht gleich der Senkung, ne? Also die haben jeweils ein verschiedenes Band. Und deswegen klingt es halt auch anders. Also die Vorgehensweise ist halt auch wirklich so, du boostest was, du boostest auch zu viel, theoretisch, und nimmst aber auch gleichzeitig was weg. Und dadurch, dass es verschiedene Frequenzbänder, Filtergüten sind, klingt das halt auch anders. Und das ist eine Eigenschaft, die das Signal halt anders klingen lässt. Auch wenn man theoretisch jetzt sagen würde, du boostest eine Frequenz 5 dB zum Beispiel, Und gehst aber auch zum Beispiel zurück nochmal mit 5 dB, würde das anders klingen als vorher.
Hm.
Ja. Und das ist so dieser große Vorteil.
Genau. Und das hat man halt in den digitalen Versionen, in den Plugin-Versionen dieses Equalizers halt auch eingebaut, sodass du im Prinzip mit den Knöpfen, so wie sie vorhanden sind, mit den Potis, das ist auch eins, was so stark in die Designrichtung geht, also in die, dass das Plugin so gestaltet ist, wie das Hardware-Gerät aussah, dass wenn du da entsprechend die Änderungen vornimmst, im Prinzip das in der Programmierung so umgesetzt ist, dass das wie das Original den Sound halt shaped. Du könntest das Ganze natürlich auch mit einem Preset in einem komplett digitalen Plugin machen. Ne? Du müsstest halt entsprechend bloß die diese Hüllkurven oder diese EQ-Kurven nachbauen. Aber es gibt ja halt so ein bisschen diese Anmutung des Originals. Weiß nicht, wie stehst denn du dazu, im Prinzip, dass diese stark Skeomorphosen oder diese digitalen?
Ich gebe dir da voll, oder ich würde dir da zustimmen. Ich finde, es kommt auf den Anwendungszweck drauf an. Ich stimme dir da voll zu, dass mich auch so aufspalte. Die Nachempfunden haben natürlich eine Ästhetik, die Digitalen lassen sich auch flexibler bedienen. Deswegen, wie ich vorhin schon so ein bisschen angedeutet habe, fahre ich persönlich diese Arbeitsweise, dass ich sage, okay, ich nehme die vorrangig die Digitalen zum Subtrahieren, also diese digitale Prinzip des parametrischen EQs, nutze aber zum Beispiel gerne nach empfundene Hardware-Klassiker, um Sachen anzuheben. Weil ich da finde, die haben dann eine schöne Färbung einfach für das Signal. Aber an sich von der Flexibilität und so weiter würde ich immer einen parametrischen digital konzipierten EQ verwenden. Der halt wirklich dir dann diese Möglichkeiten halt auch bietet, da voll flexibel dort reinzugreifen und weil man das halt einfach auch dann braucht. So, also mit einem so nachempfundenen Hardware-Klassiker kannst du halt schlechter Frequenzen filtern oder sowas, weil er dafür einfach nie gebaut ist, sondern da geht er davon aus, okay, gut, na, ich kann vielleicht was absenken, ja, aber ich kann jetzt keine digitale Restauration machen, so, weil früher war das ja auch gar nicht möglich in den 70er, 80er Jahren, so. Mhm. Wie man das auch heute machen kann. Dementsprechend würde ich da irgendwie so agieren. Ich finde aber die digitale Arbeitsweise halt sehr flexibler. Also dieses digitale Konzept.
Ja, ja, ja.
So zum Beispiel. Aber es gibt halt, wie gesagt, viele Möglichkeiten, auch die empfundenen Hardware-Geräte nach gut einzusetzen.
Ja.
Ja. Zum Sound machen.
Und ich mag es halt einfach. Also den Look finde ich einfach nach wie vor cool. Und ich, manche sind wirklich großartig gemacht. Also viele der Waves-Plugins haben sehr, sehr schön designtes Interface, was halt dem Analogen nachkommt. Insbesondere die halt beispielsweise den tatsächlichen Hardware dieser Devices nachgebildet sind. Also kennt man CLA 2A oder als Kompressor oder auch so die Bandmaschinen nachempfunden sind oder so. Die ganzen Abbey Road Geschichten spielen, glaube ich, sehr, sehr stark mit einem analogen Design.
Ja, klingen auch alle sehr passabel, muss man.
Ja, das kommt dazu, genau.
Also ich habe den von SSL den G-Bus Compressor direkt von SSL von Solid State Logic, die das nachgebaut haben, also ihre eigene Hardware als Plugin nachgebaut haben, und das hat schon natürlich seinen eigenen Charme, es sieht halt so aus, wie es ist, und es klingt aber auch sehr, sehr gut.
Ja.
Da kann man sich das alles gerne mal anschauen. Sind spannende Plugins, die man verwenden kann.
Ja. Es ist übrigens, ich glaube, einer derjenigen, die mich auf dieses Thema gebracht haben, darüber nachzudenken, ist jemand, der sich nennt Wietze. Wietze ist ein niederländischer Produzent, Mixer, Master Engineer, nee, ich glaube Mastering macht er nicht, ich glaube Mixing und Producing, hat ein kleines eigenes Studio und betreibt einen YouTube-Kanal, Und hat eine Reihe ins Leben gerufen, die da heißt Snake Oil. Das heißt, er guckt sich Plugins an und versucht mal herauszukriegen, ob die tatsächlich das machen, was sie versprechen, oder ob da Schlangenöl dabei ist. Also Snake Oil ist ja, ne, kommt ja irgendwie von den aus dem Wild West, die damit Schlangenöl verkauft haben als so eine Art Heilmittel, und es macht da am Ende gar nichts. Daher kommt der Begriff. Der testet halt Plugins, und einer seiner Argumente ist immer wieder: Warum gibt ihr mir so ein analoges Design? Ich will halt ein digitales. Ich will halt sehen, was ich machen kann in der Art von. Ich will direkt das machen können, was ich oder die Interaktion will ich halt direkt durchführen können und nicht über irgendwelche Knobs erst und so weiter und so fort. Und das ist immer wieder ein Punkt, der bei ihm aufkommt. Und das hat mich tatsächlich so ein bisschen dazu gebracht, da mal drüber nachzudenken. Ich glaube, White Sea Studios ist der Kanal. Ich verlinke den aber.
Da kann man sich das mal alles anschauen, anhören.
Genau.
Cool. Mit Blick auf die Uhr.
Ja.
Da ich dann leider auch gleich weiter muss. Wollen wir das fortsetzen in der nächsten Folge?
Ich glaube, können wir gerne machen.
Spannende Aspekte, das können wir gerne machen. Mhm. Vielleicht auch mit ein paar Anwendungssachen. Also speziell, also können wir vorstellen, entweder wir bringen jeder mal so ein Beispiel mit oder sowas, müssen wir mal gucken, ob wir es hinbekommen. Oder zum Beispiel einfach das zu erklären, zum Beispiel du von der musikalischen Seite oder von der sprachlichen, und ich bringe noch aus der Sound-Design-Welt das mit. Mhm. Das wäre, glaube ich, schon mal so ein spannender Vergleich, wenn wir das jetzt noch so ein bisschen mehr vorbereiten und uns da so irgendwie jeder so drei Beispiele irgendwie rausholt. Das wäre, glaube ich, auch für die Zuhörenden da eine spannende Geschichte.
Mhm. Gerne.
Da können wir nämlich das nochmal vielleicht irgendwie, oder jeder bearbeitet dann irgendwie so einen Sound, einmal spielen wir es roh vor, einmal nachbearbeitet, und ich glaube, das könnte eine spannende Geschichte sein.
Ja, machen wir so.
FX-Picks haben wir noch hier groß auf unserem Zettel stehen. Magst du anfangen?
Können wir relativ kurz halten. Ich hatte, glaube ich, in der letzten Folge empfohlen, ein Plugin von Neural DSP, beziehungsweise zwei Plugins von Neural DSP. Ein, wenn ich mich nicht täusche, ein finnisches Unternehmen, von denen ich zwei Gitarren-Plugins hatte, nämlich die Nameless Suite und die NTS Suite, sind beides Nachbildungen von, Amp. Simulationen, beides Nachbildungen von Amps aus dem Hause Fortin, den ich auch im echten Leben sehr, sehr, sehr viel abgewinnen kann, die ganz hervorragend sind. Tatsächlich auch ein Beispiel von Skeuomorphismus, weil die Interfaces tatsächlich zu großen Teilen den Amp selber nachbilden und man tatsächlich Knobs, Potis im Prinzip dreht. Aber auch eine digitale Seite haben, und du kannst wirklich sehr viel beeinflussen von Pre-FX oder besser gesagt von der Effektschleife vorm Amp über die Box, die Mikrofone, die mit der Box verwendet werden, bis hin zum Hochladen von eigenen Impulse-Responses etc. Und ich habe mittlerweile noch ein bisschen mehr bei Neural DSP eingekauft, weil die haben nämlich ein neues Plugin herausgegeben, nämlich das Archetype-Plugin, was sie in Zusammenarbeit mit Plini entwickelt hatten. Und falls das jemand noch nicht kennt, Plini ist ein australischer Künstler, der sehr, sehr progressiv unterwegs ist und ganz exzellente Gitarrenmusik macht. Und der hat sich jetzt hingesetzt mit NeuroDSP und hat das Plugin designt, und es ist wieder großartig geworden. Es ist nochmal ein bisschen aufgebohrt. Man hat jetzt nicht nur Overdrive-Pedale vor dem Amp, sondern hat da noch einen Kompressor vor dem Amp. Man hat jetzt in der Effektschleife Delay und Reverb Plugins. Das heißt also, ich kann jetzt wirklich auch mit dem Standalone, mit der Standalone-Version im Prinzip meinen Sound so shapen, wie ich ihn haben will, vom Lead bis zum bis zu so einem Rhythmusklang von clean bis wirklich High Gain, weil drei verschiedene Amps inkludiert sind. Nach wie vor kann man seine eigenen Impulse-Responses hochladen. Also es ist wirklich, wirklich großartig, kann ich nur jedem empfehlen. Und das zweite, was ich mir jetzt gegönnt habe, ist das Bass-Plugin davon. Die haben nämlich in Zusammenarbeit mit Darklass. Darklass ist eigentlich ein Hersteller von Bass-Pedalen und ich glaube sogar Amps. Die mir auch in Hardware sehr gut gefallen, haben die ein Bass-Plugin zusammen entwickelt, was im Prinzip zwei Pedals nachbildet und wirklich für den, also das ist jetzt mein Go-To-Bass-Sound, wenn ich irgendwie Bass einspiele über den Rechner. Das ist ganz, ganz großartig.
Spannend.
Was ich noch viel, viel besser finde, ist, ich hatte jetzt zwei, dreimal die Gelegenheit, mit dem Support mal Kontakt aufzunehmen, einmal zu müssen, weil ich ein kleines Problem hatte, was aber an mir lag, und einmal, weil ich wollte, weil ich Feedback geben wollte, eine Frage hatte. Und nicht nur ist der Support schnell, er ist auch noch freundlich und er ist ja vor allen Dingen entgegenkommend. Also das, was die Plugins an Qualität versprechen, hält auch der Support. Und das kann ich bei den allerwenigsten Herstellern sagen. Es gibt wenige Hersteller, am ehesten sind es noch die, wo es einzelne Personen sind, wie bei Valhalla, DSP heißen, glaube ich, auch, was im Prinzip ein Typ ist, der die Plugins programmiert. Auch der ist ziemlich zugänglich und relativ schnell in der Antwort, wenn man ihn mal anschreibt. Aber das, was ich bei Neural DSP erlebt habe, sowohl per Mail als auch per Chat über die Webseite, großartig. Also wirklich ganz, ganz großes Kompliment, habe ich Ihnen auch so geschrieben. Bin ich begeistert von. Die Plugins, die sind nicht günstig. Da kostet eines, glaube ich, so von $99 bis $130. Aber für mich hat sich das gelohnt, alle vier auch wirklich in der Vollversion mir anzuschaffen, weil das ist im Prinzip mein Standard für die Sounds, die ich will. Großartig. Und wo ich gerade Valhalla DSP erwähnt habe, der hat ein neues Plugin draußen, ein Delay-Plugin. Und wer die Valhalla-Plugins kennt, hatten wir jetzt hier auch schon diverse Male vorgestellt. Nämlich das Shimmer-Plugin, was ein Reverb-Plugin ist. Aber es gibt auch den Vintage-Verb oder den Room-Verb. Und jetzt gibt es das erste große Delay-Plugin. Es gab schon Echo Freak, hieß das, glaube ich, als Delay-Plugin vorher. Und jetzt gibt es das große Delay-Plugin mit endlos vielen vorgefertigten Presets, super guter Qualität vom Sound her, schön wenig zusätzliche, wie heißt es, nicht Delay, sondern, verdammt, jetzt fehlt mir das Wort. Also im Prinzip die Verzögerung, die digitale Komponenten durch die Verarbeitung des Sounds erzeugen. Die Verzögerung in der Signalkette. Auch da gibt es relativ wenig, was das Plugin oben drauf tut. Also kann ich wieder nur empfehlen. Und wie immer, das Geschäftsmodell von Valhalla ist $50 für das Teil. Und das lohnt sich. Finde ich ganz gut.
Sehr zu empfehlen. Ich habe auch noch einen Pick, was ich gerade so anteste, ein Plugin, und zwar von Unfiltered Audio. Und zwar ist es Biome, dass man es, glaube ich, Biome aussprechen, Biome. Und zwar ist es ein modulares Effekt-Plugin. Das hat ganz, ganz verschiedene Module drin, wie Ringmodulation, Stereo-Image und. Da kann man ganz, ganz viel damit machen. Kann man miteinander verknüpfen, hat ganz, ganz viele Presets, bietet Filter, Dynamikanpassung, Distortion. Und das Ganze ist in einem sehr modernen Interface gegossen, sehr übersichtlich, sehr spielerisch einladend und man kann es auch miteinander verknüpfen. Modular heißt, man kann sich so Kabel zwischen verschiedenen Parametern bauen, dass sie sich gegenseitig beeinflussen. Und somit hat man die Möglichkeit, Sound extrem zu verändern, anzupassen. Und sehr, sehr spannend. Kann man, also ich teste es noch an, ich habe es noch nicht gekauft, aber bin dabei. Wahrscheinlich hole ich mir das. Ist ein sehr modernes, einladendes Effekt-Plugin, wo man sich damit beschäftigen kann. Schön. Und so relativ schnell auch eine verschiedene Variation an Sounds erzeugen kann. Mhm. Also gerade beim Thema so Sounddesign für Filme ist man ja ganz oft angewiesen, verschiedenste Formen von einem Sound zu haben. Und da kann man einfach eine Spur nehmen, einen Effekt nehmen und den mehrfach duplizieren und an jeder Stelle die Parameter mit Automation quasi verändern und einfach mal gucken, was passiert und sich dort einfach mal so reinbegeben in so verschiedene Formen von Sound so herzustellen.
Kostenpunkt?
Kostenpunkt normalerweise $249, zurzeit für $179 zu kaufen.
Fair enough. Kleiner Nachtrag, Latenz.
Latenz.
Das war,
was sonst?
Das war eine schwierige Geburt.
Es ist auch noch Montag, Vormittag, da muss man erstmal noch sich eingrooven.
Das stimmt allerdings.
Ja, sonst haben wir noch zwei Empfehlungen zu guter Letzt. Von meinerseits ist es Steinberg Nuendo 10. Habe ich mir letzte Woche geholt. Die neue Version von Nuendo. Ist Ende April jetzt rausgekommen. Ich warte dann halt immer so ein paar Tage, bis so die ersten Updates kommen, die so gröbste Fehler bereinigen. Jetzt, es gibt immer noch so ein paar kleine Bugs, aber die werden wahrscheinlich auch mit den nächsten Update-Versionen korrigiert. Nuendo, große Schwester, großer Bruder von Cubase. Für Film, was ich schon seit jetzt einigen Jahren jetzt nutze, nochmal echt am Interface gearbeitet, an Workflow, an Plugins. Macht richtig Spaß, damit zu arbeiten.
Ah, schön.
Ist auch preislich gesenkt worden. Also sonst hat es immer €1,600 gekostet, brutto. Mittlerweile sind es, jetzt muss ich mal schauen, €979.
Das ist ein substanzieller Schritt nach unten.
Das ist wirklich ein merklicher Schritt nach unten. Auch die Education-Version ist auch nochmal €400 günstiger geworden. Ist immer noch ein sehr spannendes Tool zum Arbeiten.
Da merkt man halt auch sehr, sehr stark den Druck, den Steinberg von der Konkurrenz fühlt. Ne? Also ich glaube, mittlerweile ist es halt wirklich auch schwierig, sich zu behaupten, weil andere Hersteller auch wirklich mit guten Produkten rauskommen. Nuendo hat das große Glück, dass sie halt so einen starken Fokus in dieser filmorientierten Branche auch noch haben.
Ja. Haben halt mit Cubase natürlich auch noch ein anderes Produkt,
ja, was stark verbreitet ist, ja.
Was stark verbreitet ist und immer stärker verbreitet ist. Und Nuendo, ich sag mal, auf der amerikanischen Szene kaum. Also das ist wirklich sehr europäisch und vielleicht auch sehr deutsch geprägter Markt, wo Nuendo mitmacht. Was ich irgendwie schade finde, weil es ist, also Nuendo im Vergleich zu Pro Tools zum Beispiel, was ja eigentlich so die Standardsoftware ist für Videosound, ist so viel agiler, so viel Workflow-freundlicher und viel digitaler vom Konzept her als Pro Tools und so viel innovativer in dem, was die halt machen. Ja. Das finde ich halt immer so ein bisschen schade, dass es da, wenn ich jetzt zum Beispiel mehr viel Spielfilm-Sounddesign machen würde, mit den USA zum Beispiel, könnte ich das gar nicht machen. So, die sagen sich, was? Hä? Was? Nuendo? Nee, schick uns deine Pro Tools-Session rüber. So. Das wäre nicht so möglich, aber für meine unabhängigen Projekte, die ich so weit fahre, ist es für mich perfekt.
Ja.
Zum Bedienen. Und auch gerade mit der neuen 10er-Version. Sehr großer Schritt nach vorn.
Ja, sehr schön. Ich habe was Du hast auch noch was Musikalisches? Hainbach. Hainbach ist jemand, der in Berlin lebt und sehr, sehr stark in dieser elektronischen Musikszene seit vielen Jahren unterwegs ist. Insbesondere mit dem Einsatz von Synthies in jeglicher Form. Macht halt sehr, sehr stark elektronisch geprägte Musik. Sehr viel im Bereich Theater auch unterwegs und sorgt dafür Soundscapes etc. oder da, wo Musik essentieller Bestandteil der theaterlichen Aufführung ist, ist er sehr stark unterwegs. Und was er macht ist, zum einen hat er in der Regel Zeug da, was man jetzt nicht überall sieht. Also er hat nicht die klassischen Synthesizer in Keyboard-Form da stehen, sondern in der Regel so ein bisschen die abgefahrenen. Und was ich besonders cool finde, ist, der hat über die letzten 15 Monate so einen Hang dazu entwickelt, altes elektronisches Test-Equipment aufzukaufen. Das heißt also, so in den Anfangstagen der Telefonie, was so die großen Telefonanbieter, die Post, Anfangszeiten der Telekom, was die genutzt haben, um Leitungen zu prüfen, um Geräte zu prüfen. Das kauft er auf und nutzt das, also im Prinzip Laborequipment, um damit Musik zu machen. Und das ist, er hat einen fantastischen YouTube-Kanal, in dem er sowohl die Musikstücke als auch Live-Auftritte, als auch dieses Test-Equipment-Zeug darstellt und immer mal wieder auch mit Field Recordings arbeitet etc. Also es ist wirklich wirklich cool. Das ist so einer der Kanäle, die ich auf jeden Fall immer auf dem Schirm habe und auch nicht nur subscribed dazu bin, also den ich nicht nur abonniert habe, sondern bei dem ich mich explizit über jedes erscheinende Video per Mail benachrichtigen lasse, damit ich keins verpasse. ich mag das total und der hat für mich auch eine komplett neue Welt an Sound und Soundquellen eröffnet. Das ist ganz, ganz cool.
Sehr schön, sehr schön.
Ja, damit wären wir im Prinzip am Ende, würde ich sagen.
Ja.
Heute eine etwas
es war sehr
eine
schön.
Etwas merkwürdige Sendung, unterbrochen von Wortfindungsstörungen, von merkwürdigen Fehltritten in der Bedienung von Aufnahmesoftware und zuletzt zumindest von Störungen in der Verbindung und Zeitdruck. Aber wie immer, egal. Wir haben durchgehalten. Es wird ein Nachbearbeitungs-Albtraum. Aber so ist das manchmal.
Vielen Dank fürs Zuhören.
Genau.
Wir geloben besser. Aber nein, so schlimm war das auch nicht. Aber wir führen das natürlich sehr gern weiter fort und freuen uns schon aufs nächste Mal. Und bis dahin schöne Zeit.
Ganz genau. Bis dahin bleibt uns gewogen.
Tschüss, bis zum nächsten Mal.